Und freuen wir uns, dass Sie heute Morgen mit uns diesen Gottesdienst feiern. Wenn wir hier zusammenkommen, dann soll zuerst das Gotteslob erklingen und der Dank gegen Gott. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Wir wollen das auch miteinander tun, indem wir das Lied singen, Allmorgen ist ganz frisch und neu, 336. Beten. Du, unser himmlischer Vater, an diesem Morgen, da können wir nur danken, dass du uns auch diesen Ruhetag schenkst, mit dem du uns beglücken und die nötige Erholung geben willst. Und wir bitten dich, dass du heute zu uns reden kannst, dass du überhaupt das Gespür uns erst schenkst, deine Güte zu erkennen, die hinter all den Wohltaten unseres Lebens steht. Wir danken dir für den Frieden, den wir haben, für die äußere Versorgung, für die Lebenskraft, die du bis heute gegen alle Krankheit erhalten hast. Und doch ist deine Gnade noch viel größer. Mit deiner großen Geduld willst du uns als deine Kinder annehmen. Du willst heute Morgen Schuld zudecken und vergeben. Du willst Dinge bereinigen in deinem Licht. Herr, wir wollen das vor dir tun und wollen es dir in der Stille alles bringen, was uns bedrückt und belastet. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen.
Jesaja 54, Vers 6 bis 10, in den ausgelegten Bibeln, Seite 693. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie ein verlassenes und von Herzen betrübtes Weib. Und das Weib der Jugendzeit, wie könnte es verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.
Diesen Morgen freuen wir uns an dem Sonnenschein und an vielem, was uns erquickt und erfreut. Aber es ist groß, dass über allem die Gnade Gottes steht. Ich weiß nicht, was Sie sich unter diesem Wort vorstellen. Wir wollen ein Loblied der Gnade Gottes singen, so wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, die auch dann noch feststeht, wenn Berge weichen und Hügel hinfallen. 188. Und dort singen wir den Vers 1, 2 und 4. uns leid, wenn einige stehen müssen, auch drüben in der Übertragung, es voll ist. Es tut mir aber auch leid, wenn manche, sehe ich da, die haben nicht mal ein Gesangbuch mehr. Vielleicht helfen Sie da nächstes Mal der Nähe, wenn einer vom Gotteslob ausgesperrt ist. Das ist nicht fair. Da müssen wir helfen, dass jeder auch mitsingen kann. Wir haben als Predigtext 2. Korinther 6, 2. Korintherbrief, Kapitel 6. Mit den fest eingebundenen Bibeln ist es Seite 191 im Neuen Testament. 2. Korinther 6, Vers 1 bis 10. Das ist heute der Predigtext in unserer Landeskirche zum Sonntag Invocavit, der Beginn der Passionszeit. Paulus spricht davon, wie er sich in seinem Dienst für Gott bewährt. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Sie beobachten das dann, dass dieses Thema sich durch unseren Gottesdienst hindurchzieht. Ich wollte, dass Sie heute ganz neu verstehen, was dieses abgegriffene, plattgewalzte Wort Gnade in Wirklichkeit meint. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Trübsalen, das meint ja nicht, wie wir Trübsal gebrauchen, sondern das meint in Existenznöten, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten. War doch schwer, dass der treue Paulus durch verlogene und unwahre Gerüchte hindurchgehen musste. Schon in der ersten Christenheit gab solche Dinge. Und guten Gerüchten als Verführer, so hat man ihn wahrscheinlich beschimpft, und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht ertötet, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Herr, gib in unser armes Leben deine Gnade auch so überwältigend. Amen. Tagelang, liebe Freunde, hat die Hausfrau schon gearbeitet an dem großen Kunstwerk. Fürs Fest sollte alles wirklich wunderbar klappen. Und dann am Morgen noch hat sie Stunden zugebracht, bis endlich die schöne Festtorte fertig war. Und dann trägt sie dieses Kunstwerk ins Zimmer. Klatsch, batsch, liegt's auf dem Boden. Und die ganze Herrlichkeit ist futsch. Was sagt sie dann? Es war umsonst, vergeblich war's. Sie könnten jetzt sicher eine Menge erzählen, wo das bei Ihnen vorkommt. Die jungen Leute, die so gern mit dem Computer arbeiten, da haben sie ganz tolle Sachen sich aufgeschrieben und Listen erstellt und mit Formeln gearbeitet. Und dann vergessen sie am Ende das Abspeichern und drücken die falschen Tasten und alles ist weg vom Bildschirm. Nicht mehr zu holen, umsonst gearbeitet. Wie viele Stunden haben Sie schon vergeblich gewartet? Was haben Sie schon an Handwerker und Arztrechnungen gezahlt und sagen am Ende, umsonst, vergeblich, ist immer noch kaputt. Funktioniert immer noch nicht. Wie viele Kuren haben Sie durchgemacht, die nichts geholfen haben? Und da gibt's Geschäftsleute, die 30, 40 Jahre hart gearbeitet haben Und am Ende stehen sie wieder vor dem Nichts und sagen, das war eigentlich alles umsonst. Hab gehofft, es käme wenigstens etwas raus. Umsonst gearbeitet, vergeblich gewesen. Und spricht Paulus heute Morgen nicht von Torten und von Arztrechnungen oder sonst etwas, sondern er spricht davon, dass die Gnade Gottes vergeblich sein könnte. Es überrascht uns. Wo doch die Bibel so groß von der Gottesgnade redet. Die Gottesgnade, die uns noch in unserer Todesstunde und weit darüber hinaus halten will, die uns allein vor der Hölle bewahren kann. Diese Gnade Gottes, die kann doch gar nicht weichen. In unserer Welt kann es natürlich passieren, dass Berge erschüttert werden und beben und sogar eingeebnet werden und dass Hügel hinfallen, aber meine Gnade kann doch gar nicht weichen, sagt Gott. Nein, weichen tut sie nicht. Aber sie kann vergeblich sein. Es kann sein, man sitzt Sonntag für Sonntag im Gottesdienst, man hat zu Hause seine Bibel und liest darin. Aber es kommt nichts dabei heraus. Es verändert sich im Leben nichts Konkretes. Bleibt alles beim Alten. Die Gottesgnade, die ist nie so, dass sie flüchtig wäre. Gott ist immer treu, auch wenn wir untreu sind. Sie steht fest und bleibt in Ewigkeit, so wie wir gerade gesungen haben. Aber sie kann in unserem Leben vielleicht umsonst verkündigt worden sein. Und treten wir wieder in diese Passionszeit ein und erinnern uns an das Sterben Jesu. Geht es Ihnen nicht auch so, wenn Sie hören, dass ein Mensch große Opfer für uns gebracht hat, dann sagen wir, ach, es wäre gar nicht nötig gewesen. Es tut uns leid, dass Sie so viel Mühe wegen mir hatten. Wenn jemand vielleicht wegen uns warten muss, sagen wir, ach, das ist mir leid. Ist Ihnen das richtig bewusst, dass Jesus Christus, der Gottessohn, ein riesiges Opfer vollbringt für mich und dich, damit die Gnade Gottes dich halten kann, jeden Tag, jede Nacht, bis in Ewigkeit, dass du geborgen sein kannst, dass du bei Gott angenommen bist, dass du die Türe aufgeschlossen hast ins Paradies, dass du ein Eigentum Gottes sein kannst. All das ist in der Gnade Gottes drin gegeben. Manche sagen, das ist eine Gnade, dass ich heute Morgen aufstehen kann. Das ist auch eine Gnade. Aber die Gnade ist ja viel größer und weiter. Dass ich überhaupt den Namen Gottes in meinem Mund führen darf und Gott bitten darf, dass er mich hört mit meinen Bitten und Gebeten. Aber Dietrich Bonhoeffer war es, der so gewarnt hat, davor, dass bei uns die Gnade als billiges Schleudergut verramscht wird. Dass man sagt, naja, Gott ist eben gnädig. Und? Verändert sich dein Leben dadurch? Wird da was neu? Kann man da was sehen davon? Die Gnade Gottes muss uns doch zur Umkehr bewegen. Die muss doch bei uns Buße bewirken. Die muss doch Lebensentscheidungen verändern. Ja, es muss Frucht aufgehen. Die Gnade Gottes darf nicht vergeblich verkündigt sein. Oder wie es in einem Liedvers heißt, Herr, lass deine Todespein an mir nicht vergeben sein. Nicht, dass du umsonst gestorben bist und mein Leben geht im alten Trott weiter. Ich möchte, dass in meinem Leben sich das Entscheidende verändert und dass man wirklich das merken und sehen kann, da ist eine Frucht sichtbar. Da kommt was dabei heraus durch diese Gottesgnade, durch dieses Opfer, das Jesus für mich vollbracht hat. Es war nicht vergeblich. Jetzt wollen wir mal hören, was Paulus hier zeigt. Er sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Ergreife heute die Gnade. Dir wird sie heute angeboten. Du darfst heute mit Gott Frieden machen. Und jetzt ist gut, wenn Sie die Bibel aufgeschlagen haben, dann lesen Sie in den Versen davor, dass das dort geschieht, wo das Evangelium verkündigt wird. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Bring dein Leben heute mit Gott in Ordnung. Bleib nicht in deiner Gottesferne stehen. Mach reinen Tisch und bring all das in Ordnung, was da nicht vor Gott richtig geordnet ist. Lasst euch versöhnen mit Gott. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Heißt im Vers 2, ergreife die Gnade, sie hat ihre Stunde. Ich weiß nicht, ob Sie noch einmal so die Zeit haben, Ihr Leben vor Gott in Ordnung zu bringen. Sie kennen Ihre Todesstunde nicht und wissen nicht, ob Sie vorher noch Zeit haben. Bring heute dein Leben mit Gott in Ordnung. Ergreife die Gnade. Gott ruft mich heute. Er spricht mich heute an. Ich darf diese Stunde nicht verschieben. Ich dränge da nicht, sondern das ist das Sonderangebot Gottes, das uns drängt. Aber dann spricht Paulus jetzt auch von der Frucht, die in seinem Leben sichtbar wird. Das ist immer riskant, wenn man sagt, schau an, in meinem Leben hat die Gnade auch Wirkungen hervorgerufen. Ich kann es euch zeigen, sagt Paulus. Gnade kann man sehen, wo wirklich die nicht umsonst war, wo sie viel gewirkt hat. Und er zählt uns hier drei Dinge auf. Ich will es unter drei Stichworte zusammenfassen. Er sagt, die Gnade sieht man bei mir im Aushalten des Leidens. Im Aushalten des Leidens. Jetzt müssen Sie aufpassen, dass Sie das verstehen. Man meint, wenn Paulus von der Gnade Gottes redet, die in seinem Leben wirkt, dann müsste er sagen, Leute, bei mir haben sich Tausende bekehrt. Ich habe x Gemeinden gegründet. Ich habe mehr gereist als ihr alle. Ich habe mehr gewirkt in die Weite. Ich bin einer der Apostel, alles durch Gottes Gnade. Er kann auf einen großen Katalog von Leistungen verweisen, die ja die Gnade ihm gewirkt hat. Vielleicht hat er auch die Heilungsgabe besessen, vielleicht hat er in Zungen geredet, wir wissen es nicht. Könnt doch alle sagen, das sind die Gnadengaben, die ihr bei mir seht. Und Paulus sagt, nein, darin sieht man Gnade gar nicht. Gnade sieht man erst, wenn man im Leiden aushält. Merkwürdig, dass Paulus das jetzt als Frucht bringt. Und genau darin zeigt sich Gnade, dass sie jetzt die Mühsal und Beschwerden und Nöte ihres Lebens durchstehen können. Passen Sie immer auf, dass Sie nicht das verwechseln. Die Herrlichkeit und Schönheit unserer Welt, die wir draußen sehen, und die Armseligkeit des Reiches Gottes. Es ist immer so, dass in unserem Leben nicht viel Großes sichtbar wird, wo Gott wirkt. Er verbirgt dies unter der Kreuzesgestalt seines Reiches. So wie bei Jesus, das auch nicht sichtbar war auf seinem Passionsweg, welch einen großen Sieg errungen hat. So mag es in unseren Tagen immer wieder aussehen, als sei das alles nicht viel, was da geschieht. Ach, das ist ja nur ein Hauskreis, der sich dort sammelt. Ach, das ist ja auch nur einer, der da Christ ist. Wie viel haben das abschätzig gesagt von alten Frauen, die da im Gottesdienst sitzen? Du, das sind Gottes große Taten. Da wird Gnade groß, weil Gott nie die Kraft von jungen Leuten braucht. Gott braucht keine Superapostel, Gott braucht keine Wundertäter. Gott macht alles ganz still hinten herum, auch in unseren Tagen. Aus lauter Gnade, Herablassung, Güte, Freundlichkeit. Dann redet Paulus von den Nöten, die er aushält und sagt, darin wird Gnade groß. Den langen Atem, offenbar in schwerer Krankheitszeit, in den langen Haftperioden seines Lebens. Er weiß, es ist nicht vergebens, denn die Gnade Gottes wirkt doch den Sieg am Ende, nicht ich. Gott kann seine Boten aus dem Gefecht nehmen. In großer Trübsal sind wahrscheinlich sogar ehrenrührige Dinge gegen Paulus vorgebracht worden. Steht ja nachher da von bösen Gerüchten, Da hätte Paulus auch Leserbriefkampagnen starten können und versuchen, die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Da sagt der Herr, ob meine Arbeit etwas ausrichten kann, das kann ich nicht machen. Das kannst nur du in deiner großen Güte und Gnade. Und man sieht den Apostel Paulus jetzt plötzlich als einen ganz kleinen, schwachen Menschen, der sich in der großen, starken Hand Gottes birgt, im Aushalten des Leidens. Und so viele Christen fragen immer wieder, warum geht Gott mit mir so unten durch? Warum muss ich das alles aushalten, bis ins hohe Alter schwach werden und Dinge aus der Hand geben? Weil die Gnade Gottes über deinem Leben gerühmt werden soll, sonst nichts. Nicht du sollst groß herauskommen, die Gnade soll groß herauskommen. Und es sieht immer wieder so aus, wie wenn seine Boten versagen und das nicht können. Da erklingt unser Predigtwort in aller Schwachheit. Und wir sehen Gemeinden vorläufig und mit allen Fehlern behaftet. Und es gefällt der Gnade Gottes, durch diese schwachen und gebrechlichen Werkzeuge hindurch Großes zu wirken. Die Gnade wird immer größer, wir werden immer kleiner. Und darum will Paulus Diener Gottes sein, allein dieser Gnade Gottes dienen. Wir hatten das vorletzten Sonntag, lass dir an meiner Gnade genügen. Mehr nicht. In unserer Sprache gebrauchen wir das mit der Gnade ja ganz anders und sagen, das ist ein begnadeter Redner. Da meinen wir, einer, von dem die Leute reden und ihn loben. War bei Paulus nicht so. Wo die Gnade Gottes wirken kann, ist das immer so, dass die Welt es nicht merkt. Und das Reich Gottes wurde nie da gebaut, gar nie da gebaut, wo man die Fernsehberichte macht und die guten Reportagen in Zeitungen kommen und wo die Anerkennung und der Beifall der Welt erklingt. Das Reich Gottes wurde immer gebaut, wo Verachtung, Hohn und Spott war. Im Aushalten, sagt Paulus, beweise ich diese Gnade, indem ich nicht müde werde im Glauben, sondern dennoch singe, die Gottesgnade alleine steht fest und bleibt in Ewigkeit. Und darum weiß er, dass seine Arbeit nicht vergeblich ist. Ein anderes Beispiel bringt er, das ist im Arbeiten. Paulus war ein harter Arbeiter. Er hat viel von der Handarbeit gehalten. Er hat ja sein ganzes Geld selbst verdient. Soll uns immer wieder ein Stachel sein, dass die Handarbeit in der Bibel nie abgewertet wird. Das ist Gott wohlgefällig. Aber er hat auch in seinem Dienstleben als Verkündiger des Evangeliums, als Missionar, hart gearbeitet. Und da erzählt er von Wachen, was ist das, nachts nicht ins Bett gegangen, weil er mitgelitten hat mit schwachen Menschen und am Bett gesessen ist oder in der Seelsorge Gespräche geführt hat und gewacht hat, für andere eingetreten ist. Das war harte Arbeit. Dann steht da von Keuschheit. Wisst ihr das, wie das ist? Der Apostel Paulus, der so viel unterwegs war, der musste arbeiten, um sein Herz rein zu behalten. Sie meinen vielleicht, das sei irgend so ein Mensch gewesen, der so nicht ganz hundertprozentig Mann war. Na, der musste arbeiten, keusch zu bleiben und sein Herz rein zu behalten. Sagt, das fällt mir manchmal schwer an, mich nicht durch irgendwelche Begierden und sinnlichen Triebe irgendwo wegtreiben zu lassen. Ich will in der Spur meines Gottes bleiben. Darin erweist sich Gnade. Ich arbeite hart an mir. In Fasten. Sagt, das kann eine Gefahr sein, dass man zu viel isst, zu viel trinkt und gar nicht mehr offen ist für den Herrn und dann nicht mehr gehen kann, weil man viel zu bequem geworden ist. Ich will arbeiten für den Herrn. In Langmut und Freundlichkeit und Liebe. Die Gnade Gottes soll in unserem Leben Wirkungen erzielen und soll uns verändern, dass wir auch den Schwachen gegenüber geduldig sein können und den Versagern gegenüber die Langmut beweisen. So wie die Gnade Gottes mich trägt, möchte ich viele, viele andere tragen. Ich will nicht unwillig werden, wenn ich sage, jetzt bist du wieder gefallen, sondern ich will noch einmal hingehen. Gehen Sie heute noch mal hin, heute Mittag, und machen Sie den Besuch noch einmal. Haben Sie Langmut. Und lassen Sie sich von der Gnade verändern, das Herz so weit machen, wie es das Herz Gottes ist.
Und im Weiterschenken, das ist das Dritte. Im Aushalten, im Arbeiten, im Weiterschenken. Da erzählt Paulus, dass er oft völlig leer gebrannt ist und nimmer kann. Er steht am Rande seiner Kraft und weiß nimmer, wie er die Arbeit bewältigen kann. Und sagt, dann ist merkwürdig, dann holt mich die Gnade Gottes wieder auf den festen Grund und ich kann wieder weitermachen. Und ich kann weitergeben aus der Fülle, unbeschränkt und ohne Ende. Der Paulus spricht davon, wie er hier arm ist, hat nichts mehr in der Hand und sagt, komisch, eigentlich habe ich alles hergegeben, was ich habe und der Herr gibt mir immer wieder Neues und ich kann immer wieder aus der Fülle geben. Kennen Sie das Geheimnis des schenkenden Gottes? Ich vermute, dass das doch am besten vielleicht in unseren Tagen sichtbar wird, bei denen, die wir auch mit aus unserer Mitte aussenden, irgendwo in die Notgebiete der dritten Welt. Heute wird in Vlacht wieder einer ausgesandt, den wir morgen um 8 Uhr im Frankfurter Flughafen verabschieden, der nach Haiti geht. Oder am Mittwoch geht der Uwe Kurz nach Kamerun. Und dann geht einer namens Merck am Montag in 8 Tagen nach Uganda in ein ganz kompliziertes Bürgerkriegsgebiet. Und dann sagen wir den jungen Leuten, wisst ihr, wenn die euch als Geisel nehmen, wir zahlen keine Mark. Das können wir nicht anfangen im Missionsdienst, dass wir Geiseln auslösen. Ihr steht in der Gnade Gottes. Sind wir so klein. Und wenn die Malaria, Fieberkrämpfe kommen und wenn die Infektionen kommen, wir können euch nicht schützen. Bloß die Gnade Gottes kann's. Jetzt wirst du doch hier in unserem sicheren Wohlstand dein Leben auch aus der Gnade Gottes nehmen können. Weiter wirst du gar nie kommen, als dass du wie Paulus sagen kannst, unbekannt und doch bekannt. Böse Gerüchte und gute Gerüchte, ich höre gar nicht mehr drauf, ist mir gar nicht mehr wichtig. Die Gnade Gottes erhält mich. Die Gnade Gottes will mich, das weiß ich, weil Jesus Christus für mich starb. Ich gehöre Gott und er liebt mich, mehr brauche ich nicht. Ich könnte Ihnen jetzt erzählen von großen Menschen, es ist merkwürdig, dass selbst ein so großer und begabter Maler wie Van Gogh oder Rembrandt immer am Rand des Abgrunds standen. Van Gogh fiel noch tief hinein in diese Geistesverwirrung. Und dann hat die Gnade es ihm geschenkt, dass er Bilder malen konnte wie sonst niemand. Gnade war's, nicht sein Können. Und ich habe jetzt nur vor, Ihnen vorzulesen von einem großen Mann, den Sie alle kennen, von Pestalozzi, dem größten Erzieher, begnadeter Mann, der mit 73 Jahren niedergeschrieben hat, oh, ich leide unaussprechlich. Kein Mensch vermöchte zu fassen den Schmerz meiner Seele. Man verschmäht und beschimpft den alten, gebrechlichen, schwachen Mann und sieht ihn jetzt nur noch als ein unbrauchbares Werkzeug an. Dies tut mir nicht um meinetwillen weh, aber es tut mir leid, dass man auch meine Idee verschmäht und verachtet, dass man unter die Füße tritt, was mir heilig war, und wonach ich während meines langen, kummervollen Lebens gerungen habe. Sterben ist nichts. Ich sterbe gern, denn ich bin müd und möchte endlich Ruhe haben. Aber gelebt zu haben, alles geopfert zu haben und alles zertrümmert zu sehen und so mit seinem Werk ins Grab zu sinken, oh, das ist schrecklich, war der große Erzieher Pestalozzi. Und sein Werk war nicht vergeblich. Die Gnade Gottes war's. Und wenn Sie mit Ihrem Leben etwas wirken können, dann sind es gar nicht die Höhepunkte, an die Sie stolz zurückdenken. Ach, wir sollten an den Gräbern all dieses törichte Reden von unseren Eindrücken und Lobesworten weglassen. Es ist doch immer nur die Gnade. Und das alles sollen wir wissen zur Freude, als die Traurigen, die doch alle Zeit fröhlich sind. Für Paulus war das nicht etwas, was er mit Tränenaugen ausgesprochen hat, sondern er sagt, darum arbeite ich. Darum habe ich Mut, darum gebe ich nicht auf, darum bin ich voller Freude, darum ist mein Leben nicht vergeblich, weil die Gottesgnade feststeht. Wollen Sie Gnadengaben heute haben? Nehmen Sie die Gnadengabe Gottes, die größte, dass Sie in seiner Gnade ewig geborgen sind. Amen. Wir wollen ein Passionslied singen, 415, Vers 1 bis 3, und dort klingt das auch an, dass ich nun gerne Jesus nachfolge und das Leiden trage und Not und Schmerzen und alle Widerwärtigkeiten geduldig und fröhlich ertragen will. 415, Vers 1 bis 3. Und beten. Lieber Herr, wir wollten immer gerne von dir auch haben, dass du alle unsere Wünsche erfüllst, dass du uns ein problemloses Leben schenkst, und du willst das nicht, weil du weißt, dass wir da dich gar nicht mehr suchen und gar nicht mehr dich brauchen. Und dass wir die Gnade längst verleugnen würden und selbst stolz würden. Und da würde unser kleines sterbliches Leben sich so viel Falsches einbilden. Darum ist es gut, Herr, dass du uns auch in die Tiefe führst. Und dass wir auch in deiner Nachfolge viel Schweres zu ertragen haben. Danke, dass da deine Gnade uns ganz fest erhält in dir. Und dass das jedem von uns gilt, auch den Kranken, den Schwermütigen, denen, die am Leben verzweifeln, denen, die sich dauernd mit Selbstvorwürfen kränken, dass sie alles falsch machen. Und deine Gnade gilt uns. Auch da, wo wir leiden an unserer alten Art und an unserem unheiligen Wesen, deine Gottesgnade gilt uns. Vielen Dank, lieber Herr. Und das ist unsere Freude, dass du uns durchträgst, bis wir dich einmal sehen in der Herrlichkeit.
Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch die Liedstrophe Nummer 252, den zweiten Vers. Der Sigmund von Birken wurde ja vom Kaiser geadelt, war beliebter Dichter seiner Zeit, hat so ein schönes Drama geschrieben von der verliebten Schäferin Kunigunde. Damals war das mit der Schäferin natürlich so ein doppeldeutiger Begriff. Das war so ein Liebesdrama. Und dann ist er durch schwere Sterben seiner Frau auf den gekreuzigten Jesus gestoßen und hat später gesagt: Ich habe erst entdeckt, was Leben ist, als ich in die Tiefe und in die Dunkelheit geführt wurde. Und dann hat er diese Lieder gedichtet. Im Anschluss trifft sich noch der Kurs mit Gerhard Ellermann, drüben im Gemeindehaus. Sie wissen ja, dieser Fortsetzungskurs, und ich will nochmal dazu einladen. Dann darf ich daran erinnern, am Dienstag ist Bibelstunde um 19 Uhr. Immer leid, wenn welche zu spät kommen. Wir haben ja umgestellt auf 19 Uhr, dass Sie sich nochmal bewusst machen. Bei uns muss man ein paar Dinge so wissen. Das ist tückisch, tut mir auch leid, wenn wir nicht genügend Platz haben. Wir machen das Äußerste möglich, so wie wir heute die Stühle gestellt haben. Bloß möchte ich da einmal öffentlich sagen, die da an den Stühlen sitzen, müssen aufpassen mit ihren Nagelstiefeln. Mit den Nagelstiefeln, sonst hat man das immer, jeden Pulsschlag ihres Fußes, auf der Kassette nachher. Wenn es da immer donnert, das bin nicht ich und nicht mein Pulsschlag, sondern irgendein Nagelstiefel eines, der da gerade am Mikrofon sitzt und auf dem Ständer da unten den Takt mitklopft beim Lied. Also so benutzen wir den letzten freien Platz noch, also vielleicht achten Sie auch darauf. Dann geht das auch ganz gut. Im zweiten Gottesdienst, da hat es immer noch ab und zu Sitzplätze. Deshalb will ich es immer noch sagen, da kann man auch ausweichen und Sie können morgens ein Stündchen länger schlafen, ist doch auch schön. Dann können Sie auch noch sitzen, aber das Stehen ist ja auch manchmal ganz gesund. Dann ist am Samstag eine Sache, ich habe mir lange überlegt, ob das hier rein gehört. Ich habe ein paar gefragt, die haben gesagt, doch, es gehört eigentlich hier rein. Das ist eine katholische Initiative und die haben gebeten, wir sollten das hier doch bekannt geben. Das sind Christen, die besorgt sind, was können wir tun, damit dieses scheußliche Morden in unserem Volk aufhört. An ungeborenen Kindern. Und Sie wissen, ich habe mich hier sehr zurückgehalten mit jedem Wort. Aber wenn wir überhaupt zurückdenken, unsere deutsche Geschichte und Dinge beklagen, dann müssen wir mit dem gleichen Ernst heute sagen, alles was möglich ist, sollen wir tun. Und die wollen nun am kommenden Samstag, wenn der Bundeskanzler Kohl in Stuttgart ist an der Schleierhalle eine kleine Demonstration machen als Christen. Und sie sagten, es wäre eigentlich schön, es wären nicht bloß Katholiken, es wären auch Evangelische dabei. Ich halte diese Aktion für sehr wichtig und gut. Um 13 Uhr dort unten treffen die sich. Ich habe die Blätter hinten auf den Simsen gelegt. Wer die mitnehmen will und wer sich dafür interessiert, der soll das anschauen. Es ist ja zur gleichen Zeit unsere Schulung für die Evangelisation. Darum möchte ich niemand abwerben. Da liegen noch die gelben Zettel hinten aus, aber ich möchte das noch einmal in dieser Weise doch bekannt geben. Und dann darf ich zum Opfer sagen, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie als Gemeinde auch diese Arbeit, die wir dort mit christlichen Fachkräften international tun, so mittragen. Wir haben wenig Unterstützung. Diese Leute, die rausgehen, tun das. Zwei von ihnen tun das ganz nur durch Opferspenden getragen. Einer bekommt auch einen Zuschuss von der Bundesregierung. Die jungen Leute kriegen ein Taschengeld, wenn ich richtig unterrichtet bin. Das wissen unsere Finanzverwaltungsleute dort oben. Aber ich meine von 150 Mark im Monat. Und die tun das, obwohl später ihre Anstellungsaussichten hier schwieriger werden. Sie tun das als Dienst am Reich Gottes. Und ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie das mittragen und wenn Sie für diese Leute beten. Dass wir an Sie denken. Sie sind oft sehr allein und haben die ganzen Schwierigkeiten dort zu meistern. Der Herr Honegger hat neulich in der Nacht noch angerufen, weil seine Schwierigkeiten so groß sind. Und das ist schön, wenn da Beter sind, die das mittragen. Wir schicken Ihnen auch gern die Freundesbriefe zu, dass Sie informiert sind über die Arbeit, die draußen geschieht. Und es sind ja immer die Krisengebiete, wo man wirklich nur in der Gnade Gottes geborgen sein kann. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Karl Motzer, Maurermeister, 79 Jahre, Wolfmadenstraße 27 in Vaihingen. Und dort am Grab hörten wir das Wort, deine Augen werden deinen König sehen in seiner Schönheit. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.